Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstens, ich bewundere Ihre Geduld und zweitens, ich habe zwei, glaube ich, gute Nachrichten für Sie. Erste gute Nachricht, ich verwende weder PowerPoint noch Statistiken. Zweite gute Nachricht, ich habe ein ganz, ganz dünnes Manuskript, das heißt, ich werde mich aller Vorsicht nach im Zeitrahmen halten. Das Thema, das ich mir vorgenommen habe, steht jetzt ein bisschen quer zu den Vorträgen und zu den Debatten, die wir gehört haben. Es schließt an sich an einigen wenigen Bemerkungen gemacht worden sind zu der Frage, ob es denn tatsächlich notwendig wäre. Es geht jetzt nicht so sehr um dieses Problem, das jetzt in den letzten Vorträgen diskutiert worden ist, akademische Ausbildung, Bildung versus berufliche Ausbildung, Bildung, sondern ob es denn tatsächlich notwendig wäre, in einer immer, wie es so schön heißt, komplexer werdenden Wissensgesellschaft immer mehr Berufssparten und Berufsrichtungen in akademisches Feld überzuführen und eine bestimmte Ausbildung für diese Berufsfelder nur als eine akademische Ausbildung möglich sei. Ich habe jetzt das Problem oder die schöne Aufgabe zu sprechen darüber, was es bedeutet, wenn eine Berufsausbildung, die traditionellerweise zumindest in Deutschland und Österreich an Universitäten stattgefunden hat, mittlerweile vor der Frage steht, ob sie auch weiterhin an dieser Stätte beheimatet sein soll oder ob, was ja eigentlich jetzt nach all dem, was wir gehört haben, eine frohe Botschaft wäre, es nicht nur darum geht, also zu viel, wer kommt an die Universitäten, es sind doch viel zu viele, wie wir gehört haben, sondern es sind welche dort und jetzt gibt es gute Gründe zu sagen, aber bitte, die geben wir doch wieder raus. Es handelt sich also um, Sie haben es schon vermutet, um die und war dann irgendwie baff erstaunt, als Kollegen und Kolleginnen an der Fakultät, an der ich beheimatet bin, die heißt in Wien Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, als ich bemerkte, dass Kollegen und Kolleginnen aus dem Bereich der Bildungswissenschaft sich ein neues Betätigungsfeld gesucht haben, nämlich Professionalisierungsforschung. Und das wollte ich einfach wissen, was das ist, Professionalisierungsforschung, und habe mich da ein bisschen eingearbeitet und musste dann schamrötend dort stehen, dass das, was ich seinerzeit als Lehrer gemacht habe, vielleicht irgendwie ein Hobby war oder eine Freizeitbeschäftigung, aber ganz sicher keine professionelle Tätigkeit, wie sie heute offensichtlich erwartet wird. Das heißt, anders gesprochen, eine der ältesten Professionen, zumindest unserer mitteleuropäischen Kultur, wird also jenen Verfahrensweisen unterzogen, wenn man Stichwort Professionalisierung nimmt, die man anwendet, um aus Liebhabereien und Gelegenheitstätigkeiten so richtig ordentliche Berufe zu machen. Die Lehrerschaft wehrt sich, soweit ich sehen kann, nicht wirklich dagegen, sondern nimmt, wie es der Zeitgeist will, diese Anforderung als Herausforderung freudig an. Verspricht doch Professionalisierung. Und ich glaube schon, dass ich dieses Motiv verstehe. Verspricht doch Professionalisierung, endlich den Lehrberuf erstens von seinem schlechten Image zu befreien und zweitens aus mehr oder weniger erfolgreichen pädagogischen Naturtalenten. Ja? Sie kennen ja das, also wer sagt, na gut, also man ist entweder guter Lehrer oder man ist kein guter Lehrer, na das geht nicht. Ja? Sondern wenn ich professionalisiere, kann jeder zum guten Lehrer werden. Das heißt also aus mehr oder weniger erfolgreichen pädagogischen Naturtalenten eben tatsächlich professionell ausgebildete, dann professionell evaluierte, professionell weitergebildete, professionell agierende Lehrpersonen mit, und das ist das alles Entscheidende, einem professionellen Selbstverständnis zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Leitbilder dieser Professionalisierungsstrategien haben es dann auch in sich. Es geht, ich habe mir einige dieser Texte angesehen und habe da zwei große Grundzüge gesehen. Das eine nenne ich sozusagen die psychosoziale Professionalisierung, das andere die organisationstechnische Professionalisierung. Es geht, ich zitiere aus diesen Publikationen, es wird ja dann unser Tagungsband erscheinen, da haben Sie dann die Zitate zum Nachlesen. Es geht dabei darum zu erkennen, also jetzt immer die Lehrperson im Auge, was macht sie, wenn sie professionell agiert? Sie erkennt zum Beispiel, wer hätte es gedacht, dass sie Ziele erreichen will. Dass es darum geht, sollten diese Phrasen bekannt vorkommen, liegt es in der Natur der Sache. Dass es darum geht, Potenziale zu nutzen. sowohl bei sich selbst als auch natürlich bei den Adressaten, den Schülern. Dass es darum geht, als Kantianer kommt man das eher schon bekannt vor, aber für Professionalisierungsforscher mag es eine Neuigkeit sein, gemeinsam denken. Es gibt diese berühmte Formulierung von Kant, sozusagen Denken hat dreierlei Bedeutungen, selbstständig denken, mit anderen gemeinsam denken und mit sich selbst in Übereinstimmung denken. Also der Selbstwiderspruch ist bei Kant ja ausgeschlossen. Wie auch immer. Weiters geht es darum, und da muss ich Sie bitten, vielleicht können Sie mir weiterhelfen, ich habe diese Formulierung nämlich nicht wirklich verstanden, geht es darum, in Beziehung gehen. Ich komme aus Österreich, ich kenne die Formulierung, eine Beziehung beginnen. Ich kenne auch die Formulierung, eine Beziehung beenden. Ich kann mir sogar noch vorstellen, dass man sagen kann, eine Beziehung eingehen mit jemandem. Aber in Beziehung gehen, ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein dem heutigen Migrationshintergrund geschuldeten Jugendjargon abgelauschte Formulierung, ich gehe Schulhof. Ich gehe Beziehung. Aber vielleicht täusche ich mich. Natürlich, wenn man professionell agiert, muss man aus den Ressourcen schöpfen. Diese bildhafte Sprache fasziniert mich ja immer wieder. Es geht dann darum, das ist dann eher so ein bisschen konfuzianistisch inspiriert, wie ich mir von Kollegen Roland Reichenbach, der heute leider nicht hier sein kann, sagen haben lassen, es geht darum zu erkennen, dass sich im Gehen der Weg erschließt. Es geht um die Begegnung verschiedener Wirklichkeiten. Es geht selbstverständlich um Konfrontationen als Chance. Es geht darum, neue Deutungen zu finden. Und es geht um das produktive Ausnützen von der Spannungsfelder von Wertefeldern. Auch da habe ich so ein bisschen Probleme. Diese Form von Feldwirtschaft gefällt mir nicht wirklich. Ich meine, ich kenne viele Werte in ihren Zusammensetzungen, aber Wertefeld finde ich schon relativ originell. Das waren jetzt sozusagen die psychosozialen Professionalisierer. Die organisationstechnischen, da geht es dann eher darum, und Sie merken schon, die Sprache schlägt um, Schulkulturen als symbolische Sinnordnungen und ihre Bedeutung für die pädagogische Professionalität erkennen. Es geht um Entscheiden und Kommunizieren, als wäre das wirklich eine neue Einsicht, dass Lehrer entscheiden müssen und kommunizieren müssen. Es ist von Platon und seinem Staat und den Lehrern in der Antike die Rede gewesen. Ich frage mich, was hat Aristoteles mit seinem Schüler Alexander, dem späteren der Große genannt, eigentlich getan? Ja, nicht kommuniziert, nicht entschieden, du machst jetzt das, du gehst jetzt nicht reiten, nein, du machst was anderes. Wie auch immer, entscheiden, kommunizieren. Es geht um die Reflexivität der Organisation und es geht um das Bedenken der Konsequenzen der Outputsteuerung und die allerschönste Formulierung, es geht um, aber die ist tatsächlich ehrlich, Steigerungssemantiken im Organisationsentwicklungsdiskurs. Steigerungssemantiken, höher, besser, schneller, weiter, mehr, nicht? Also mehr, immer mehr. Aber Semantik, es geht um die Bedeutung im Organisationsentwicklungsdiskurs und es geht natürlich, wenn man professionell das Lehrerdasein erfüllt, um Schulentwicklung als Machbarkeitsvision. Schulentwicklung als Machbarkeitsvision. Das sind lauter wörtliche Zitate, ich habe mir das nicht aus den Fingern gesogen. Es geht allerdings, und das schließt dann einige Bemerkungen meiner Vorredner an, es geht allerdings in keinem dieser Professionalisierungsdiskurse, soweit ich sie jetzt verfolgt habe, um das Fach. Das Wort gibt es nicht. Es geht nicht um Wissenschaft. Das Wort gibt es nicht. Es geht nicht einmal um das Unterrichten einer Sache. Das Wort gibt es nicht. Es geht nicht um einen Gegenstand. Auch dieses Wort geht es nicht. Es geht nicht einmal um das Agieren in Klassenzimmern. Klassenzimmer, ein Wort, das riecht schon schlecht. Ja? Es geht um Classroom Management. Meine Damen und Herren, Professionalisierung bedeutet also nicht, dass eine auch bisher schon ausgeübte pädagogische Tätigkeit nun in einem bestimmten Lern- und Reflexionsprozess besser, sachhaltiger, konsequenter, selbstkritischer, eben professioneller betrieben wird, sondern es geht darum, dass nachdem die Lehrtätigkeit professionalisiert worden ist, nun was ganz anderes gemacht wird als früher. Deshalb muss auch die Ausbildung der zukünftigen Lehrkräfte, die eben keine Lehrer mehr sein sollen, sondern wie die neuen Zentral- und Leitbegriffe hier lauten, Begleiter und Coaches werden müssen, darauf reagieren. Also muss auch die Ausbildung der ehemaligen Lehrer und nun zukünftigen Lernbegleiter professionalisiert werden. Ich habe mich auch deshalb für das Thema so sehr interessiert, weil ich in einem Land lebe, das die Adaptierung des Bologna-Konzeptes auf die Lehramtsausbildung schon vollzogen hat. Also das, was in Deutschland, so wie ich höre, nur in einigen Vorbilduniversitäten der Fall ist, und sehr viele halten sich hier noch zurück, ist in Österreich schon flächendeckend per Gesetz durchgezogen worden. Bei uns ist ja Bildungsangelegenheit zentralistisch geregelt. Und wir haben jetzt seit diesem Studienjahr 2014, 2015 alle Lehramtsstudien auf das Bologna-System umgestellt. Und wir betreiben also jetzt endlich eine professionelle Lehrerausbildung. Wegbereiter für diese Entwicklung ist auch hier die Kompetenzorientierung, die diesen Rollenwechsel vorzubereiten hilft. Denn die Kompetenzorientierung beschränkt sich ja längst nicht mehr nur auf die Lehrpläne der Grundschulen und der weiterführenden Schulen. Sie hat in der Tat auch die, zumindest spreche ich aus der österreichischen Perspektive, sollten wir hier mal Vorreiter sein, wissen Sie, was dann auf Sie zukommen wird. Sie hat längst auch die universitäre Lehrerausbildung erfasst, ja, die Universitäten überhaupt. Ich muss sozusagen, nachdem auch sehr viele Kollegen von Universitäten hier sind, mir diese Bemerkung erlauben dürfen, was ich in einer sogenannten Delphi-Studie zur Hochschuldidaktik aus dem Jahre 2012 gelesen habe, zur Kompetenzorientierung im Hochschulwesen, wo festgestellt wurde, dass Hochschullehrer, damit sie ihre Tätigkeit professionell ausüben können, 30 Kompetenzen mindestens aufweisen müssen, 30 Kompetenzen. Und da ist die wissenschaftliche Fachkompetenz nicht damit gemeint, sondern eine ganze Reihe von sozialen Kompetenzen, Verstehenskompetenzen, Prüfungskompetenz, das hätte Herrn Kaube gefreut. Aber das Allerwichtigste, und Sie halten das jetzt auf für einen Witz, ist aber die Wahrheit, für Hochschullehrer ist die Kompetenzorientierungskompetenz. Sie müssen kompetent sein, sich kompetenzorientiert zu verhalten. Was das Lehramtsstudium betrifft, ist deshalb sehr viel, ebenfalls natürlich nicht von fachlichen Kompetenzen die Rede, sondern von pädagogischen, sozialen und didaktischen. In solchen Konzepten und Plänen wird dann in der Tat sehr viel, und das macht sozusagen diesen Professionalisierungsgestus aus, von pädagogischer Handlungskompetenz, pädagogischer Sozialkompetenz und vor allem ein Begriff, über den ich wirklich lange nachdenke, oder schon lange nachdenke, ohne wirklich rauszubekommen zu haben, was eigentlich bedeutet, vor allem von Selbstkompetenz die Rede. Selbstkompetenz. In einem dieser Professionalisierungsbücher habe ich gelesen, die Lehrkraft soll begreifen, dass der Schüler der Experte seines eigenen Selbst ist. Es gibt einfach zu viele Experten, habe ich manchmal den Eindruck. Diese Selbstkompetenz wird in einem dieser Texte schon definiert, aber es ist eine Definition, die mich eher betroffen gemacht hat, denn sie lautet, Selbstkompetenz ist Selbstbetroffenheit. Man ist von sich selbst betroffen, das kommt vor, wenn man in der Früh in den Spiegel blickt, kann man schon von sich selbst betroffen sein. Wenn man den antiken Weg des Erkenne dich selbst ehrlich beschreitet, ist man auch von sich selbst betroffen. Das ist aber nicht gemeint. Es geht ja um pädagogische Selbstbetroffenheit. Und diese pädagogische Selbstbetroffenheit fordert tatsächlich eine permanente Selbstaufmerksamkeit, Self-Monitoring. Das heißt also, die Lehrkraft hat die Aufgabe, ständig alles, was sie tut, in der Klasse, vorher, nachher, Vorbereitung, Nachbereitung, ihre Träume und was immer. Also tatsächlich ständig zu beobachten und auf ihr Professionalisierungspotenzial hin zu optimieren. Es ergibt sich aus dem, glaube ich, fast wie von selbst, dass in der Tat dann gefordert werden muss, dass, wie ich ebenfalls in einer erst 2012 erschienenen Schrift lesen konnte, aber das ist vielleicht jetzt in Deutschland tatsächlich noch so, in Österreich weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich dafür zuständig bin, dass es nicht so ist, nämlich es wird gefordert, es muss gefordert werden, damit diese Kompetenzen tatsächlich auch professionell geschult werden können, dass die überdimensionierte Ausbildung in den fachwissenschaftlichen Grundlagen zugunsten sozialpädagogischer, sonderpädagogischer und migrantenpädagogischer Studieninhalte reduziert werden muss. Weg mit dem Fach, her mit der Sozialpädagogik, wobei ich auch hier in diesem Text wieder sehe, wie schnell der Zeitgeist uns davon eilt. Das Buch ist 2012 erschienen. Ich glaube nicht, dass man heute noch den Begriff sozialpädagogische Kompetenz oder sozialpädagogische Studieninhalt verwenden. Es müsste schon inklusionspädagogisch heißen. Die Transformation höherer Schulen, und das scheint mir jetzt der Hintergrund dieser Professionalisierungsdebatte zu sein, die Transformation höherer Schulen in sozialpädagogische Anstalten, deren Träger permanent sich selbst beobachtende, fachlich minder qualifizierte, sozial hochqualifizierte Begleiter und Betreuer sein werden, ist hier in der Tat vorgezeichnet. Man kann aus guten Gründen, ich möchte das gar nicht in Abrede stellen, sagen, dass gerade die Entwicklung unserer Welt eine ist, in der genau das an Schule stattfinden soll. Dann stellt sich allerdings die Frage, ob das Vermitteln solcher sozialpädagogischen Kompetenzen Aufgabe einer Universität sein muss und noch als eine akademische Bildung oder Ausbildung gewertet werden muss. Julian Nieder-Rümelin hatte in seinem Buch, das zitiere ihn, da bin jetzt nicht ich verantwortlich dafür, er hat das hier heute wohlweislich verschwiegen, weil er weiß, welches Publikum er vor sich hat. Er hat in seinem Buch die Pseudo-Verwissenschaftlichung der Pädagogik scharf kritisiert. Die Pseudo-Verwissenschaftlichung der Pädagogik scharf kritisiert und sich gegen die Angleichung der fachlichen Ausbildung von Lehrern an höheren Schulen und Bachelor-Master-Studenten gewandt, da so sein Argument, das Pädagogische als ein an der Praxis orientiertes Lehrfach unter dieser fachlichen Orientierung leiden muss. Wobei natürlich bei Nieder-Rümelin schon klar ist, dass hier das Pädagogische und das Fachliche in einem ausgewogenen Verhältnis stehen sollen und nicht das Fachliche zugunsten des Pädagogischen, Sozialen, Kommunikativen nahezu überhaupt verschwindet. Sollte es in der Tat so sein, dass die Schule der Zukunft, die höhere Schule der Zukunft, und wir sprechen von Gymnasien, wir sprechen von Sekundarstufen 2, dass die höheren Schulen der Zukunft tatsächlich im Zentrum ihrer Bemühungen all ihre Akteure diese sozialen Kompetenzen rücken müssen, die nur noch pro forma an ein oder zwei Fächer gekoppelt sind, dann stellt sich in der Tat die Frage, ob das mit einer Ausbildung wie sie eine Universität, in deren Zentrum die Wissenschaftsorientierung steht, da herrschte, glaube ich, Einigkeit, ob das mit solch einer Ausbildung noch in irgendeiner Art und Weise kompatibel gemacht werden kann. Es ginge das nur unter einer Voraussetzung, nämlich dass er sagt, es gibt an der Universität nicht nur Wissenschaft in dem Sinn, dass hier Disziplinen, Fächer existieren, Problemfelder, die bearbeitet werden in wissenschaftlicher Art und Weise, sondern dass das Einüben bestimmte Formen sozialer Praxis tatsächlich selbst eine Wissenschaft ist. Ich würde das ein bisschen in Frage stellen, aber man kann natürlich auch den Begriff der Wissenschaft neu definieren. Auf alle Fälle denke ich, das ist ein Trend, den es sowohl in Deutschland als auch in Österreich gibt, die Lehramtsstudien von den Fachkulturen zu entkoppeln, auch aus den Fachinstituten und Seminaren herauszunehmen und in sogenannte Schools of Education auszulagern, dass das in der Tat eine der notwendigen oder logischen Konsequenzen einer Konzeption ist, die in der Tat in der Lehramtsausbildung nicht mehr das Fach oder die Fächer im Zentrum sieht, sondern das Pädagogische, das Soziale, das, was ich eben vorhin ein bisschen vielleicht polemisch mit diesem Stichwort der Professionalisierung bezeichnet habe. Das hat natürlich auch einen ganz, ganz großen Vorteil. Wir wissen, dass ein Problem der Lehramtsausbildung bisher immer das war, dass sich Lehramtsstudierende als Studenten zweiter Klasse gefühlt haben. Ich studiere Physik, aber nur auf Lehramt. Ich studiere Philosophie, aber nur für die Schule. Jetzt studiert man, oder in naher Zukunft, studiert man als angehender Lehrer nicht mehr Physik oder Mathematik oder Englisch, sondern man studiert Lehrer. Lehrer. Das ist das neue Berufsbild, um das es geht, nicht das Fach. Meine Damen und Herren, man könnte sich fragen, was bedeutet diese Entflechtung fachwissenschaftlicher Ausbildung und pädagogisch-sozialer Ausbildung für das Lehramt im höheren Schuldienst? Wirft man einen Blick in die Geschichte der Lehrerausbildung, wird er vielleicht eine ganze Dramatik dieser Entwicklung klar. Wirft man einen Blick in die Geschichte der Lehrerausbildung, zeigt sich nämlich, dass vor allem in den jetzt auch immer wieder lobend erwähnten Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz sich die gymnasialen Oberstufen in enger Verbindung zur Universität entwickelt haben, was eben auch dazu führte, dass von vielen beklagt, es ist bis heute noch so ist, dass bestimmte Studienfächer und Studienrichtungen, es Universitäten gibt, wiedergespiegelt werden in den sozusagen Unterrichtsgegenständen an den Gymnasien, sodass das, was das Gymnasium als einen Ort der wissenschaftlichen Propedeutik kennzeichnete, sich auch darin zeigte, dass man schon das hatte. Geschichte, studiere ich Geschichte. Deutsch studiere ich Germanistik, Mathematik studiere ich Mathematik, Physik studiere ich Physik. Ja, das heißt also, diese Fachkulturen, die gymnasialen Fachkulturen, entstanden in einer enger Parallelität im 19. Jahrhundert zu einer Entwicklung, es ist ja auch kurz skizziert worden, der Fachkulturen aus der Ausdifferenzierung der ehemaligen philosophischen, noch früher Artistenfakultät. Tatsächlich verstand sich ja der Gymnasialprofessor des 19. Jahrhunderts noch irgendwie als Wissenschaftler, der selbst auch gelegentlich zumindest forschte und publizierte und der in der höheren Schule eine Institution nicht nur in rein propedeutischer Hinsicht, sondern tatsächlich schon eine Institution sah, die eine Ahnung von dieser Wissenschaft geben sollte. Ich weiß, es ist unfair, aber wenn man sich zum Beispiel die Reden durchliest, die der damalige Gymnasialdirektor Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Abschluss des Schuljahres etwa am Nürnberger Gymnasium zu halten pflegte, dann bekommt man einen Eindruck davon, wie hier diese Vorstellung von dem, was es heißt, an einem Gymnasium 15-, 16-, 17-Jährige zu unterrichten und gleichzeitig selber aber den Anspruch zu haben, Wissenschaftler und Philosoph zu sein, wie diese Vorstellungen noch eine Einheit bilden konnten. Ich möchte jetzt ganz kurz einen Satz aus so einer Rede von Hegel zitieren. Sie verzeihen natürlich die blumige Sprache des frühen 19. Jahrhunderts. Eine Rede vom 29. September 1809. Er sprach hier vor den Abiturienten und ihren Eltern und sprach über ein Thema, das uns heute brennend beschäftigt, das hier auch schon angeklungen ist, wenn auch vielleicht eine andere Terminologie, nämlich, was sollen die jungen Menschen eigentlich lernen? Was ist eigentlich der Stoff? Ist schon gesagt worden, zu viel Stoff. Es gibt immer zu viel Stoff. Ja? Stoff ist sozusagen das Fremde, das Äußere, das tritt dem Kind feindlich entgegen. Und dem Lehrer übrigens auch. Der Lehrer sagt, ich muss den Stoff durchbringen. Und das Kind wird den Stoff erschlagen, kann sich nicht entwickeln, weder geistig, noch seelisch, noch körperlich, noch haptisch. Der Stoff, Stoff, Stoff. Wie sieht, sah, besser gesagt, Hegel den Stoff? Er nahm den Stoff tatsächlich, Sie glauben es nicht, als Stoff. Wie die Pflanze, das ist Hegel, wie die Pflanze die Kräfte ihrer Reproduktion an Licht und Luft nicht nur übt, sondern in diesen Prozesse zugleich ihre Nahrung einsaugt, so muss der Stoff, an dem sich der Verstand und das Vermögen der Seele überhaupt entwickelt und übt, zugleich eine Nahrung sein. Der Stoff ist nicht das Fremde, Böse. Der Stoff ist das Nahrungsmittel des jugendlichen Geistes und der jugendlichen Seele. Was sind aber jetzt, Hegel redet wie ein moderner Ernährungsberater. Ja? Was ist aber jetzt die geeignete Nahrung für die jugendliche Seele? Man kann ja nicht alles essen lassen. Ja? Manches ist dienlich, manches schafft Verdauungsbeschwerden. Da hat Niederrümelin recht. Nicht jeder Stoff ist tatsächlich angemessen. Und jetzt sagt Hegel etwas, was gleichzeitig einen modernen Diskurs aufgreift, aber eine vollkommene konträre Position darstellt. Er sagt, der gute Stoff, Nahrungsmittel, ist nicht der kindgerechte. Ja? Wo man sagt, also, ja, das kann ich nicht richtig beißen, jetzt Brei. Ja? Sondern der gute Stoff ist derjenige geistige Inhalt, so Hegel, der nicht unmittelbar in die Vorstellungsweise des Kindes fällt, sondern der Wert und Interesse in und für sich hat. Dieser Stoff stärkt die Seele und verschafft dieser einen unabhängigen Halt. Selbstkompetenz, unabhängiger Halt. Ja, die kommt, der kommt nicht von nichts. Da muss ich ja etwas zuführen, da muss ich etwas abarbeiten können, da muss ich etwas aufnehmen, da muss ich etwas verdauen. Stoff. Und der Stoff ist der Inhalt, so Hegel, der tatsächlich vermittelt werden muss, vermittelt werden kann, gelehrt werden kann, ist derjenige, der aus sich selbst heraus so stark ist, solch viel, also geistige Vitamine, könnte man sagen, enthält, dass die Abarbeitung daran dem jungen Menschen genau jene Kompetenzen verleiht, von denen gegenwärtig so viel die Rede ist. Damit dieser Stoff aber vermittelt werden kann von einer Lehrperson, muss diese selbst eine intensive Beziehung zu diesem Stoff haben. Sie muss sozusagen zur Wissenschaft in Beziehung gehen. In dem Maße allerdings, in dem dieses klare Modell von Wissenschaft und ihrer Vermittlung die Schule nicht mehr bestimmt, Fächer aufgelöst, Kompetenzen eingeführt, soziale Fragen in den Vordergrund und das Wissen in den Hintergrund rücken, ist die Wissenschaft, als Gegenstand der Lehrerbildung offensichtlich wirklich entweder zweitrangig oder sogar überflüssig. Was sich hier nun noch als wissenschaftlich verbrämt, ist etwas ganz anderes. Denn es geht gerade nicht um den Stoff. Eher handelt es sich hier um eine Mischung, verzeihen Sie mir diese böse Formulierung, aus sozialpädagogischer Handlungssimulation und ideologischen Gesinnungstrainings, als um eine Auseinandersetzung mit einer Wissenschaft, ihren methodischen Fragen, ihren Perspektiven und ihren Grenzen. Die wohlklingende Phrase, wenn Sie die selbst gebrauchen, verzeihen Sie es mir. Wenn Sie sie nicht gebrauchen, werden Sie sich freuen. Die wohlklingende Phrase, die man bei all diesen Diskussionen ja immer wieder entgegengehalten bekommt, dass ein guter Lehrer nicht ein Fach unterrichtet, sondern Kinder unterrichtet, diese Phrase ist meines Erachtens zwar eher unsinnig, sie zeugt aber von dem Glauben, dass der Lehrberuf ohne Auseinandersetzung mit einem Fach, ohne Kenntnis einer Wissenschaft, ohne fachliche Expertise erlernt und ausgeübt werden kann. Allein der von allgemeinen Kopfnicken begleitete Ruf nach Praxisnähe und noch mehr Praxisnähe und noch mehr Praxisnähe in der Lehrerausbildung verrät die Wissenschafts-, um nicht zu sagen, Geistfeindlichkeit dieser Konzeption. Denn Wissenschaft, da unterstreiche ich alles das, was Herr Übermann am Anfang gestern Abend gesagt hat, denn Wissenschaft kann alles Mögliche sein, aber eines ist sie ganz sicher, Praxis fern. Sie ist definierte, als Theorie definierte Praxisferne. Die immer wieder gemachte Beobachtung, zumindest von mir, weil ich eben für die Ausbildung der Philosophielehrer in Österreich, also in der Universität Wien zuständig bin, die immer wieder Beobachtung, dass es gerade Studentenvertreter der Lehramtsstudien sind, die nicht nur eine solch ominöse Praxisnähe einfordern, sondern auch ihr fachliches Studium ausschließlich auf die vermeintlichen oder wirklichen Erfordernisse des zukünftigen Berufs ausgerichtet wissen wollen, unterstreicht dies deutlich. Hegel hat er nicht davor zurückgeschreckt, 15-Jährigen die Grundzüge seiner Logik ins Heft zu diktieren. Da diese Logik heute, wenn überhaupt, Gegenstand von Oberseminaren am Ende des Masterstudiums ist, will der Lehramtskandidat damit ganz sicher nichts mehr zu tun haben, denn er wird es ohnehin nicht unterrichten können. Dass es auch zum Selbstbild der noch an einem Fach orientierten Lehrkraft gehören könnte, mehr von diesem Fach zu wissen und zu verstehen, als unterrichtet werden kann oder muss, ist für viele Lehramtskandidaten schon eine ziemlich fremde Vorstellung, ja eine unerträgliche Zumutung geworden. Auch so eine neue Form von Menschenrechtsverstoß. Mehr lernen zu sollen, als man später aller Voraussicht nach wird brauchen können. Das geht nun gar nicht. Warum allerdings Universitäten, die an dieser Wissenschaftskonzeption und Wissenschaftsorientierung festhalten wollen und müssen, warum also Universitäten Deutschlehrer ausbilden sollen, die sowohl die Literatur als auch die Literaturwissenschaft hassen, ist in der Tat eine naheliegende Frage. Daraus ergibt sich für mich folgende Fragestellung: Wie viel Wissenschaft braucht denn eigentlich der Lehrberuf und warum? Die Verlagerung, ich habe überzeichnet, aber manchmal muss man halt die Tendenzen der Zeit etwas unterstreichen, um zu sehen, worum es geht. Diese Verlagerung weg vom Fach hin zu vermeintlich ganzheitlichen pädagogischen Konzepten und Kompetenzen muss allerdings vor allem unter dem Gesichtspunkt des durch Wissenschaft und Technik bestimmten Charakters unserer Gesellschaft als problematisch gewertet werden. Denn welches Bild junge Menschen von der Wissenschaft, also von der Welt, in der sie leben, bekommen, und ein Großteil der Probleme, die wir haben, sind mittelbar oder unmittelbar Resultat der wissenschaftlich-technischen Revolutionen der letzten 200 Jahre. Welches Bild also junge Menschen von der Wissenschaft und damit von der Welt, in der sie leben, bekommen, entscheidet sich in hohem Maße in den Schulen, die sie besuchen. Sie dort schon von den Inhalten, den Verfahren, den Methoden, den Ergebnissen und den Abstraktionen der Wissenschaften bewahren und behüten zu wollen, mag zwar manchen schülerzentriert und lebensweltlich orientiert erscheinen, verkennt aber, worum es in Unterrichtsprozessen meines Erachtens zumindest immer auch gehen müsste, um die Konzentration auf ein Fach, seine Logik, seine Begrifflichkeit. Die Disziplinierung des Wissens und damit die Konstitution der Fächer waren und sind notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzungen für einen Erkenntnisfortschritt und für das Verständnis unserer Welt. Wer glaubt, jungen Menschen diesen Umweg ersparen zu können und pädagogisches Handeln in sozialpädagogisches Handeln aufzulösen, wer davon träumt, es ginge darum, eine untrennbare Mischung aus Kognition und Emotion herzustellen, der verkennt einerseits, was tatsächlich im Zentrum des Unterrichtens stehen sollte oder könnte, entweder aus Gedankenlosigkeit, und er sabotiert damit gleichzeitig die Erkenntnismöglichkeiten und die Chancen junger Menschen, sich in unserer wissenschaftlich gewordenen Welt tatsächlich zu orientieren. Sollte es also zutreffen, dass zumal die höheren Schulen die Voraussetzungen dafür zu schaffen hätten, dass sich junge Menschen in dieser wissenschaftlichen Welt zurechtfinden, dann müssten Lehrer eigentlich Personen sein, die sich zumindest einmal mit wenigstens einer Wissenschaft aus einer Innenperspektive beschäftigt haben, die eine Ahnung davon haben, wie Forschung in den unterschiedlichen Formaten und Bereichen dieser Wissenschaft funktioniert. Ansonsten werden sie diese Idee der Wissenschaft auch nicht in einer kritischen Perspektive vermitteln können. Das aber bedeutet, dass es nicht genügt, einige rudimentäre Ergebnisse einer Wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen und dann didaktisch mehr oder weniger aufbereitet weiterzugeben, sondern es muss heißen, selbst zumindest einmal aktiv im Prozess der wissenschaftlichen Arbeit involviert gewesen zu sein. Die sukzessive Verbannung von Bachelor- und Lehramtsstudenten aus den Forschungskontexten ihrer Fächer, die Betreuung dieser Studenten nicht durch Professoren, sondern durch Lecturers oder externen Lehrbeauftragten, die meines Erachtens viel zu frühe Einbindung in die Schulpraxis und deren wiederum nur auf subjektive Erfahrungen rekurrierende, ermüdende Dauerreflexion führt in die gegenteilige Richtung. Wir mussten soeben einen Lehrplan schreiben für das Bachelor- und Master-Lehramtsstudium an einer Wiener Universität, wo immens viel Praxisanteile vorhanden sind. Und diese Praxisanteile bestehen darin, dass Studierende, was weiß ich, eine Woche in eine Schule gehen, dort 2 Stunden unterrichten und dann 2 Monate darüber reflektieren. Was immer hier reflektieren heißt. In Österreich gibt es jetzt den Witz, Lehramtsstudierende können in der Nacht nicht mehr von einem Auto überfahren werden. Warum? Sie reflektieren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Der Praxisfetischismus, der sich vor allem in der Lehrerbildung breit macht, ruiniert die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich überhaupt erst einmal mit einem Fach als Fach, noch jenseits der Frage, was davon wie in einem Unterrichtsgeschehen relevant sein könnte, auseinanderzusetzen. Wer sein Lehramtsstudium mit schulpraktischen Übungen und fachdidaktischen Kursen beginnt, ohne noch eine Ahnung zu haben, was Fach überhaupt bedeuten kann, wird, auch wenn es der Zeitgeist anders will, nicht gut, sondern denkbar schlecht auf seinen zukünftigen Beruf vorbereitet. Erst vor solchen Überlegungen wird klar, oder erst vor solchen Überlegungen, wenn man sie denn unterstützt, würde klar, dass die Lehrerausbildung an Universitäten stattfinden muss. Und dies nicht, weil die Pädagogenausbildung aus standespolitischen Gründen akademisch sein muss, sondern, in Österreich hat man dafür das wunderbare Wort, masterwertig geprägt. Die Ausbildung muss masterwertig sein, sondern weil nur Universitäten durch ihre Verankerung in der wissenschaftlichen Forschung den Studierenden ein Nahverhältnis zu dieser offerieren können. Gerade für Lehramtsstudierende fände ich die Einheit von Forschung und Lehre, sofern sie an Universitäten noch stattfindet, tatsächlich als eine Conditio sine qua non ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit. Schneiden die Universitäten selbst diese Möglichkeiten ab, indem sie die Bedeutung des Faches für das Lehramt entwerten, befördern sie letztlich eine Entwicklung, die man als Entwissenschaftlichung unter dem Titel der Akademisierung bezeichnen könnte. Man wird dadurch im doppelten Sinn des Wortes disziplinlos. Man könnte auch sagen, dass eine Lehrerbildung, die auf ein Professionalisierungskonzept setzt, dass die Wissenschaft den Gegenstand, das Fach, den Stoff nicht mehr als ihren Gegenstand, sondern nur noch als Instrument zur Erzeugung sozialpädagogischer Kompetenzen kennt. Dieser dramatische Fall. Wir lesen nicht mehr ein Gedicht, weil es ein schönes Gedicht ist. Also nicht mehr aus diesem ästhetischen Interesse an der Sache, sondern weil ich damit eine bestimmte Form kommunikativer Kompetenz schulen kann. Etwa in erotischen Diskursen. Wenn also die Lehrerausbildung Wissenschaft nicht mehr als ihren Gegenstand, sondern nur als Instrument zur Erzeugung sozialpädagogischer Kompetenzen kennt, dann kann das zu einer Form geistiger Verwahrlosung führen. Wenn unter dem Titel der Professionalisierung also tatsächlich eine Entakademisierung des Lehrberufs an höheren Schulen stattfindet, dann ist die Forderung allerdings nach Auslagerung dieser Ausbildung an pädagogische Anstalten welcher Art auch immer gerechtfertigt. Sollte aber nach wie vor die zentrale Orientierung an der oder an einer Wissenschaft im Zentrum der Lehrtätigkeit an höheren Schulen stehen, dann müsste eigentlich eine Reakademisierung der Lehramtsausbildung gefordert werden. Entakademisierung oder Reakademisierung? Meine Damen und Herren, Sie haben die Wahl. Danke.